bewegendes Thema und es ist total schön, euch, du Ula, hier vorne zu sehen. Wir haben heute das Thema, das muss ich dir erzählen. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr an das Thema, ich muss oder ich möchte von meinem Hauptgewinn Jesus erzählen, denkt, wie es euch damit so geht. Ich glaube, wir haben da ganz unterschiedliche Erfahrungen schon mitgemacht, wir haben ganz unterschiedliche Startvoraussetzungen. Ich habe ein bisschen über meine Startvoraussetzungen bei dem Thema nachgedacht und wollte mal fragen, wer von euch nicht aus Norddeutschland kommt? Würdet ihr euch mal melden? Es sind doch ganz schön viele. Es sind einige wenige, die wie ich aus Norddeutschland kommen. Ihr, die ihr euch gemeldet habt, ihr könnt euch wirklich glücklich schätzen. Ihr habt es so viel leichter, von Jesus zu erzählen, als wir Norddeutsche, weil wir schon von Geburt aus da ein bisschen benachteiligt sind. Ich fand folgende treffende Beschreibung norddeutschen Verhaltens in einem Blog vor ein paar Tagen. Vielleicht versteht ihr mich dann auch besser, wenn ihr das jetzt hört. Um im Wind nicht zu viel Wärme zu verlieren, hat der Norddeutsche eine besonders ökonomische Form des Deutschen entwickelt, bei der die Lippen nur wenig geöffnet werden und langgezogene Vokale dominieren. Diese im präpalatalen Bereich angesiedelte Variante des Deutschen ist durch enorme Sprechgeschwindigkeit gekennzeichnet und wird ohne hörbare Unterbrechung zwischen den einzelnen Wörtern artikuliert, um Süddeutsche und ganz besonders Südhessen zu verwirren. Als Gruß genügt dem Norddeutschen ein angedeutetes Nicken. Besonders gut gelaunte Exemplare lassen sich zu einem Moin hinreißen, wenn man sich schon länger kennt. Ein Plausch mit wildfremden Menschen zu halten, kommt den Norddeutschen nicht in den Sinn. Gesprächige Süddeutsche betrachtet er mit Misstrauen und sucht schnell das Weite. Der Austausch von kürzeren Sätzen ist nach etwa 3 bis 4 Monaten Bekanntschaft denkbar, wenn man miteinander warm geworden ist. Kumpelhaftes, geselliges Gebaren ist dem Norddeutschen zutiefst fremd. Und insofern empfindet der offenherzige, zutrauliche Süddeutsche als nicht artverwandte Wesen. Hat man jedoch durch Blutsverwandtschaft oder einen Heirat Zugang zur norddeutschen Sippe gefunden, zeigt sie ihre warmherzige Seite. Da wird gelacht, getrunken und getanzt. Ihr seht es also, wir Norddeutschen haben es von Haus aus schwerer, über Menschen mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Ja? Das heißt, wenn ihr nicht aus Norddeutschland kommt, herzlichen Glückwunsch, ihr startet auf einem viel höheren Level als ich. Aber es gibt vielleicht trotzdem Gründe, warum es uns manchmal schwerfällt, von Jesus zu sprechen. Ja, ich weiß nicht, welches Bild du dir gerade vorstellst, wenn es darum geht, dass du von Jesus erzählen sollst. Wenn ich daran denke, oder vielleicht siehst du dich gerade in irgendeiner Stadt auf irgendeinem Platz stehen und wie ein Wahnsinniger in die Menge schreien, ja, wie so ein Straßenprediger. Oder du denkst vielleicht, oh, von Jesus erzählen, jetzt muss ich anfangen, von Tür zu Tür zu gehen, zu klingeln und zu fragen, haben Sie mal 3 Minuten Zeit für mich? Ich stelle mir, wenn ich daran denke, auf jeden Fall irgendwie immer vor, dass ich allein bin. Ich allein gegen den Rest. Und dann denke ich auch noch, dass ich vor allen Dingen mit fremden Leuten darüber ins Gespräch kommen muss. Vielleicht sogar mit Leuten, die darüber eigentlich gar nichts hören wollen. Vielleicht kennst du solche Gedanken. Vielleicht denkst du aber auch, ja, mit fremden Leuten ins Gespräch kommen, das geht. Aber ich weiß gar nicht, wie ich den christlichen Glauben überhaupt erklären soll. Die ganze Philosophie, Theologie, Weltanschauung dahinter, das packe ich nicht. Vielleicht bist du aber heute hier und sagst dir, boah, ich kann mit dem christlichen Glauben noch gar nicht so viel anfangen. Vielleicht hat dich jemand eingeladen heute und du bist eher so ein bisschen widerwillig mitgegangen. Wolltest mal gucken, was hier so los ist in der Gemeinde. Und ich muss dir sagen, heute geht es in der Predigt zuerst mal, vor allen Dingen wendet sich diese Predigt an Christen, denn es geht darum, wie wir anderen von Jesus erzählen. Aber ich möchte, dass du eins weißt. Wir sprechen nicht darüber, wie wir anderen von Jesus erzählen können, weil wir dich oder andere neppen wollen. Wir sprechen nicht darüber, weil wir denken, dass unsere Philosophie, unsere Theologie oder unsere Gemeinde besser ist als andere Kirchen oder als andere Religionen. Wenn wir auf unsere Wurzeln gucken, die wir als Christen haben, dann sprechen wir nicht über eine Philosophie, wir sprechen auch nicht über eine Lehre, sondern wir sprechen über eine Person. Wir sprechen über ein Ereignis, das in der Geschichte passiert ist. Wir sprechen über Jesus Christus, von dem wir glauben, dass er vor 2000 Jahren als Gottes Sohn geboren worden ist. Dass er Mensch war, dass er gestorben ist und auferstanden ist, damit wir Menschen wieder in die Bestimmung kommen, für die wir eigentlich geschaffen sind. Dass wir wieder in unsere Bestimmung kommen, in einer Beziehung zu Jesus und mit seinem himmlischen Vater zu leben. Und dass dieser Jesus gekommen ist, um diese Welt neu zu machen und ihr Hoffnung geben möchte. Und dass dieser Jesus heute noch erlebbar ist. Also, wenn du heute hier sitzt und sagst, ich kann mit diesem ganzen christlichen Thema, mit dem Christentum noch gar nicht viel anfangen, dann lehn dich zurück. Wir freuen uns von Herzen, dass du da bist. Aber frag doch mal die Person, die dich eingeladen hat. Wer ist dieser Jesus für dich? Wie war dein Leben, bevor du ihn kennengelernt hast? Und wie ist es jetzt? Wir haben gerade eben schon gehört, dass uns ein Vortrag von Leo Bigger, das ist ein Pastor aus der Schweiz, sehr geprägt hat. Ihr Geule habt den letzte Woche angeguckt. Ich habe den auch mehrmals angeguckt und ich habe einige von seinen Gedanken in die Predigt heute integriert, weil sie einfach total genial waren. Wir haben diesen Vortrag auch auf DVD. Wenn ihr ihn gerne mal anschauen wollt, ich empfehle ihn euch sehr. Wie können wir das schaffen? Mit all unseren verschiedenen Herkünften, wie können wir Norddeutschen, wie können wir Südhessen das schaffen, von Jesus zu reden? Drei Gedanken dazu. Das erste, nutze deine ganz natürlichen Beziehungen. Nutze deine ganz natürlichen Beziehungen. Wir denken vielleicht, wir müssen mit wildfremden Leuten ins Gespräch kommen. Vor der Autowaschanlage, im Zug, auf der Straße. Für mich ist das schwierig, weil ich Norddeutscher bin. Für dich ist es vielleicht auch aus anderen Gründen schwierig. Aber wisst ihr, was für mich nicht so schwierig ist? Mit Leuten ins Gespräch zu kommen, mit denen ich eine ganz natürliche Beziehung habe. Mit denen ich ganz alltäglich zusammenkomme. Es gibt in der Bibel einen Bericht darüber, wie Jesus einen Mann heilt. Und dieser Mann ist so begeistert von Jesus, dass er am liebsten gleich mit ihm mitgehen möchte, alles stehen und liegen lassen möchte und mit Jesus weiterziehen möchte. Aber Jesus sagt, nein, das darfst du nicht. Sondern Jesus macht was anderes. Ich lese mal vor aus Markus 5. Als er ins Boot stieg, bat ihn der, der besessen gewesen war, also den Jesus geheilt hat, bei ihm bleiben zu dürfen. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht. Geh nach Hause zu deinen Angehörigen, sagte er, und berichte ihnen, was der Herr für dich getan hat und wie er sich über dich erbarmt hat. Da ging der Mann fort und begann in 10 Städtegebiet zu verkünden, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes haben Berichte über das Leben von Jesus geschrieben. Und es kommt immer wieder vor, dass Jesus Leute in sein Umfeld schickt, damit sie dort erzählen, was Jesus für sie getan hat, in ihrem Haushalt. Und die Bibel nennt das Oikos, schwieriges Wort. Aber 85% von uns, ja, 85% der Christen, die zum Glauben kommen, kommen durch ihr Oikos zum Glauben. Ja? Also durch Leute aus ihrer Familie, durch ihre Freunde, durch Leute aus ihrem Kollegenkreis. Und wir wollen dazu mal einen kleinen Clip anschauen, was die Bibel über das Oikos sagt.
Die Bibel betont die zentrale Bedeutung des eigenen Umfeldes. Sie hat dafür einen Begriff, Oikos. Oikos ist das griechische Wort für Haus und meint damit das gesamte soziale Umfeld eines Menschen. Also die Leute um einen herum, die man mag oder mögen müsste. Werfen wir dazu einen Blick in die Bibel. Da ist der kleine Mann auf dem Baum, Zachäus. Nach seiner Bekehrung betont Jesus die besondere Bedeutung seines Oikos. Man fragt sich, wie das wohl aussah. Zöllner, Sünder, Wegelagerer, Aber Jesus wendet sich an Zachäus und sagt, heute ist ein großer Tag für dich und deine Familie, dein Oikos. Denn Gott hat euch heute als seine Kinder angenommen. Als Andreas sich für Jesus entschied, hört er davon sofort sein Oikos. Er trifft seinen Bruder Simon und anstatt ihn mal eine auf die 12 zu geben, was Brüder ja so machen, berichtet er ihm, wir haben Christus gefunden, den von Gott versprochenen Retter. Klingt komisch, war aber so. Da gibt es auch noch einen Zöllner Levi. Als er wusste, dass Jesus ihn besuchen würde, überraschte er diesen mit einer riesen Hangout-Supersause. Alle seine Kollegen, Freunde waren bei ihm versammelt. Und das Lustige? Gerade auch die Menschen mit schlechtem Ruf. Denn diese waren sein Oikos, die von Jesus hören sollten. Zum Abschied schenkte Levi ihm dann noch eine Jeans. Ach nee, das war glaub etwas anderes. Das natürliche Umfeld der Menschen in der Bibel hat es immer erfahren, wenn Jesus in ihr Leben trat. Und seien wir mal ehrlich, über Jesus mit Freunden und Familie zu reden, ist schon netter, als darüber zu diskutieren, wer den Abwasch macht.
Ich mache euch Mut, das mal aufzuschreiben. Wer so in deinem Umfeld unterwegs ist, wer in deiner Familie vielleicht Jesus noch nicht kennt, wer aus deinem Freundeskreis Jesus noch nicht kennt. Wir haben das vorhin in der Grafik gesehen, die Leon gezeigt hat. Wer von deinen Kollegen Jesus nicht kennt, wer dir vielleicht bei deinen Freizeitaktivitäten begegnet und Jesus noch nicht kennt. Und das einfach mal zu überlegen. Vielleicht kommen da so 40 Leute zusammen. Bei manchen sind es vielleicht 20, bei anderen 70. Ich mache euch Mut. ja, vielleicht auch das Kleingruppenmaterial mal runterzuladen und das mal zu Hause zu machen, um mal so zu überlegen, wer aus meinem direkten Lebensumfeld, in meinen natürlichen Beziehungen, kennt Jesus eigentlich noch nicht. Und dann überleg doch mal, wie du den Kontakt intensivieren kannst. Frag die Menschen doch einfach mal, wie es ihnen geht. Hör ihnen zu. Sprich über deine eigenen Probleme und erzähl vielleicht, wie dein Glaube dir geholfen hat, damit umzugehen. Frag einfach mal nach, was sie glauben, ohne von deinem eigenen Glauben zu erzählen. Und hör einfach zu. Lass die Menschen wissen, dass du Christ bist. Wisst ihr, wir hören das manchmal, wenn wir auf großen Konferenzen sind und viele von uns Pastoren neigen manchmal dazu, so große Visionen zu verkünden wie lasst uns Deutschland erreichen oder lasst uns Darmstadt verändern. Und das kann einem manchmal Angst machen. Aber ich glaube, Jesus hat uns zuallererst in unser natürliches Umfeld gestellt. Ja? In die Beziehungen, die wir in der Arbeit, Schule und Studium haben, zu unseren Nachbarn, zu unseren Freunden, in der Freizeit, in der Familie. Und wir können das nutzen, ohne uns zu verbiegen. Ich glaube, Waldemar fühlt sich wohl, wenn er die WM-Übertragung macht oder die EM-Übertragung. Und einfach die Nachbarn vorbeikommen und vielleicht fragen, ey Waldemar, wo fahrt ihr da eigentlich jeden Sonntagmorgen hin? Erzähl doch mal. Das ist easy. Ich glaube, Bernd fühlt sich wohl, wenn er zu seinen Geburtstagen einen Mix aus Arbeitskollegen und Freunden aus der Gemeinde einlädt und die sich einfach gut verstehen und da mal zusammenkommen. Ich glaube, für meine beiden Nachbarn, David und Katrin, ist das cool zu erleben, wenn sie ihre Partys machen, wenn da Davids Kommilitonen kommen und die anderen Leute aus der Gemeinde und sich einfach gut verstehen und miteinander Kontakt haben. Sei da, hör zu, frag einfach nach. In deinem Umfeld, in deiner natürlichen Beziehung, da, wo du dich wohlfühlst. Der zweite Gedanke, bete für die Menschen in deinem Umfeld. In Kolosser 4, Versen 2 bis 4 steht Folgendes. Da schreibt Paulus, betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet, also für Paulus und seine Mitarbeiter. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Das heißt, Paulus bittet die Christen in Kolossä, dass sie für ihn beten, dass er Möglichkeiten bekommt, um von Jesus zu erzählen. Und manchmal sind diese Möglichkeiten ganz besonders, manchmal sind sie speziell, manchmal finden sie auch einfach in unserem ganz normalen Umfeld statt. Ich bin vor ungefähr 12 Jahren mal in einem Nachtzug von Stuttgart nach Hamburg unterwegs gewesen. Ich war frisch verheiratet, Steffi war mit mir in diesem Zug. Es waren aber auch noch 2 andere Leute in diesem Abteil. Und ihr könnt euch vorstellen, für einen introvertierten Norddeutschen wie mich, schwierig. 2 fremde Leute. War eine jüngere Studentin mit drin und ein ungefähr 35 Jahre alter Mann. Und ich habe dann irgendwann meine Bibel ausgepackt, weil ich jeden Abend da in meiner Jahresbibel so einen Plan durchgelesen habe. Und auf einmal fragt er mich, sag mal, ist das eine Bibel, was du da hast? Ich so, ja. Ja, und dann kamen wir ein bisschen drüber ins Gespräch. Irgendwann kam raus, der war auch Christ. Und das war noch nicht so speziell. Das kann ja mal passieren, dass man anderen Christen auf der Fahrt trifft. Aber das Spannende war, dass die Studentin, die mit war, total offen war für Jesus. Die hatte schon jahrelang eine Freundin, die Christ war und die immer mit ihr drüber im Gespräch war. Und wir hatten an dem Abend, aber auch am nächsten Morgen noch lange, lange Gespräche über Jesus. Und das war echt spannend. Das war spannend, wie Gott uns da in diesem Abteil zusammengestellt hat, wo ein Mensch offen gewesen ist für Jesus. Und ich glaube, wir können solche Situationen erleben, aber es gibt sie auch noch viel, viel alltäglicher. Ja? Paulus betet weiter oder bittet weiter, dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen kann und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Solche Situationen wie im Nachtzug kommen vor, meistens nicht so häufig. Aber wisst ihr, was ich zutiefst glaube? Vielleicht können wir noch einmal die Grafik einblenden, bitte, Markus. Wenn du diese Liste machst und da 40 Leute draufstehen oder 20, dann glaube ich zutiefst, dass einer von diesen 20, 30 oder 40 Leuten in diesem Jahr offen ist für Jesus. Es sind vielleicht nicht alle, aber ich glaube zutiefst, dass einer von diesen 40 Menschen in diesem Jahr ganz besonders offen ist für Jesus. Und ich glaube, unser Job kann es sein, für diese 40 zu beten. Und Gott darum zu bitten, Gott, zeig mir doch bitte, wer von denen offen ist, in wen ich investieren kann, wer meine Hilfe braucht, wer deine Hilfe braucht. Mein Schwager ist jetzt 36 Jahre alt und er wohnt in einem kleinen Dorf im Schwabenland. Dort sind alle Schwaben, alle haben ein eigenes Haus und alle sind katholisch. Ich habe nichts gegen Katholiken, ich mag sie sehr gern, ja. Aber wenn du in diesem Dorf nicht katholisch bist, dann hast du ein Problem. Da bist du schon komisch, wenn du evangelisch bist. Aber wenn du freikirchlich bist, das ist fast so, als wärst du Norddeutscher. Ja? Was machen mein Schwager und seine Frau? In den ersten Monaten, in denen sie dahin gezogen sind, sind die in den Gesangsverein eingetreten. Ihr wollt nicht wissen, was das ist, ja, und was die da machen. Ja? Aber sobald sie da eingetreten waren, waren sie Teil des Dorfes. Da war es auch egal, ob sie evangelisch sind. Ja? Also, wenn du musst nicht katholisch sein, aber im Gesangsverein, das ist noch wichtiger. Und mein Schwager und meine Schwägerin, das sind so Leute, die fangen an, für diese ganzen Menschen zu beten. Ja? Und ich weiß nicht warum, aber Gott hat es ihnen aufs Herz gelegt, in diesem Ort eine Gemeinde zu gründen. Und jetzt beten sie seit ungefähr einem guten Jahr ganz intensiv dafür. Und für die Leute, die dort leben. Ja, sie haben uns schon eine Liste zugeschickt mit 30, 40 Namen und wollen gerne, dass wir mit dafür beten. Auch weil sie selber überhaupt keine Ahnung haben, wie man in so einem katholischen Dorf irgendwie eine Gemeinde anfangen soll. Und vor ein paar Tagen schrieb er mir Folgendes. So, ihr Lieben, ein paar Worte zu gestern Abend. Wir waren zu fünft und haben uns gegenseitig mal abgeklopft. Also sie haben sich quasi mit drei anderen Leuten aus dem Ort getroffen, von denen sie gemerkt haben, ja, die haben das auch irgendwie auf dem Herzen. Wir haben uns gegenseitig mal abgeklopft, woher wir kommen und was uns bewegt, in so einen Kreis zu gehen. Es war sehr spannend und schön. Wir sind über die Konstellation mega begeistert. Annette, die in einer Brüdergemeinde groß geworden ist und dann zu den Baptisten gewechselt war, hat vor einigen Jahren unseren Nachbarn, der katholisch ist, geheiratet. Seitdem geht sie auch nicht mehr in irgendeine Gemeinde oder Gottesdienst. Und jetzt aufpassen, sie hat zu ihrer Schwiegermutter gesagt, sie trifft sich jetzt mit Schmitz und Springers, um über Jesus zu sprechen. Da sagte die, das kann nicht sein, Springers sind katholisch und Schmitz Baptisten, da muss sie sich verhört haben. Die können nicht über Jesus sprechen. Hier ist was geschehen, was wir nicht hätten planen können. Jesus hat zusammengeführt, was für die Menschen nicht in die Köpfe passt. Springers sind in der Kirche sehr engagiert und angesehen, was für den Kreis eine sehr große Tür ist. Wir sind einfach begeistert. Wir hatten eine sehr schöne Gebetszeit und freuen uns alle auf die kommende Zeit. Bei Annette haben wir förmlich spüren können, wie die Glut wieder angefangen hat, sich zu entfachen. Unbeschreiblich. Außer unserem Hauskreistreffen dürfen wir wahrscheinlich einmal im Monat in unserer Kapelle in Schönhardt einen Lobpreis anmachen, wo wir alle, ich sage den Ort jetzt nicht, aber aus diesem Ort einladen können. Da sind die Springers noch mit dem Pfarrer am Verhandeln. Bitte beten. Ihr merkt, ich sprudel. Ich bin einfach sehr glücklich über meinen Herrn. Danke für eure Gebete. Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wenn wir beten, hat das Auswirkungen. Und ich möchte euch Mut machen, mal zu überlegen, wer ist in eurem direkten Lebensumfeld. Und dann für diese Menschen intensiv zu beten. Und darauf zu achten, wo macht Gott was? Wo legt Gott dir vielleicht jemanden ganz besonders aufs Herz, dass du den Kontakt zu ihm intensivierst? Wo merkst du vielleicht, da hat derjenige eine Not? Wo kann ich ihm einfach zuhören? Wo kann ich da sein für ihn? Wo kann ich ihn, Thomas hat uns das vor ein paar Wochen wichtig gemacht, wo kann ich ihn in den Gottesdienst einladen? Halte die Augen offen. Bete intensiv für deine Beziehung. Und der dritte Gedanke, finde deinen Platz im Team. Ich weiß nicht, was bei dir für ein Bild in den Kopf kommt, wenn es darum geht, von Jesus zu erzählen. Vielleicht denkst du so wie ich, dass du das allein machen müsstest. Vielleicht denkst du, dass du allein übers Hainerfest laufen müsstest und Leuten von Jesus erzählen musst. Ich glaube, als die Jünger von Jesus das zum ersten Mal gehört haben, dass sie Menschenfischer werden sollen, dass sie anderen Leuten von ihm erzählen sollen, haben sie nicht gedacht, dass sie das alleine machen müssen. Jesus sagt ziemlich am Anfang bei einer seiner ersten Begegnungen mit den Jüngern, kommt die Geschichte, wo er am Galiläischen Meer, also am See Genezareth entlang ging, und da sieht er Simon und Andreas, Simons Bruder, wie sie ihre Netze ins Meer warfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und ich gebe das zu, Menschenfischer hört sich ein bisschen komisch an. Es klingt ein bisschen so, als würde man Leute mit Netzen einfangen wollen. Und wenn du hier heute sitzt und noch kein Christ bist und sagst, keine Ahnung, was das hier für eine Gemeinde ist, dann hast du vielleicht Angst, dich später zu outen, wenn du solche Verse hörst. Kann ich verstehen. Ich glaube, dass Jesus hier nicht wirklich so von Netzen spricht, sondern er hat einfach ein Bild gesucht, um diesen beiden, die Fischer waren, das irgendwie verständlich zu machen, was er mit ihnen vorhat. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn er zu einer Gruppe von Ärzten gegangen wäre, dass er zu denen gesagt hätte, kommt, ich will euch zu Ärzten machen, die neben den körperlichen Gebrechen auch die schlimmste Krankheit in dieser Welt lindern können. Ja? Aber Simon und Andreas haben zu zweit gefischt, die waren nicht alleine. Wahrscheinlich hat jeder das gemacht, was er am besten konnte. Ja, der eine hat das Schiff gesteuert, der andere hat die Netze eingeholt. Sie waren nicht allein und wir sind das auch nicht. Jeder hat seinen Platz. Jeder wird gebraucht bei uns in der Gemeinde und wir arbeiten zusammen als Team. Vielleicht bist du kein Straßenevangelist, völlig in Ordnung, aber du arbeitest gern mit Kindern. Und dann wünsche ich mir sehr, dass du deinen Platz hier einnimmst und findest. Und wir möchten euch als Gemeindeleitung sehr, sehr gern dabei helfen. Ich bin absolut überzeugt davon, wenn wir in der Jungschau und bei den kleinen Schafen jeweils 5 neue Mitarbeiter in diesem Jahr gewinnen werden, dass wir ungefähr 20 weiteren Familien von Jesus erzählen könnten, denen wir sonst nie von Jesus erzählen könnten. Vielleicht sagst du auch, ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie man über Jesus redet. Macht nichts. Dann lad einfach deinen Nachbarn und deine Arbeitskollegen zum Grillen ein und später in den Gottesdienst. Und da begegnen sie dann vielleicht Leuten, die im Begrüßungsdienst arbeiten und sagen, ja, ich liebe das, neue Menschen kennenzulernen, ihnen Hallo zu sagen. Und die erleben dann, Mensch, hier sind echt ganz nette Leute in der Gemeinde. Vielleicht erlebt dieser Arbeitskollege, den ihr einladet, auch die Musik im Gottesdienst oder die Gemeinschaft beim Kaffeetrinken nachher. Und vielleicht sagt er dann, ey, keine Ahnung, wie dieser Jesus ist, aber es fühlt sich gut an hier. Vielleicht sagst du auch, ich bin Norddeutscher und ich habe Angst vor Menschen. Das macht nichts. Dann sag einfach, hey, ich will heute beim Beamerdienst, in der Technik oder beim Kaffee kochen oder wo auch immer mein Bestes geben, damit sich die Menschen, die heute in den Gottesdienst kommen, wohlfühlen. Mach das, wo du dich wohlfühlst, was dein Stil ist. Wir haben das vorhin schon in der Geschichte von Matthäus gesehen oder von Levi in dem kleinen Video und ich lese dir noch einmal kurz vor, wie der zum Glauben kam. Also danach ging Jesus hinaus und sah einen Zöllner mit dem Namen Levi am Zoll sitzen und sprach zu ihm, folge mir nach. Und er verließ alles, stand auf und folgte ihm nach. Und dann kommt Levi nach Hause oder Matthäus, ja, und schmeißt in seinem Haus eine große Party, wo viele Zöllner und andere mit Jesus zu Tisch saßen. Matthäus hat einfach das gemacht, was er konnte. Der konnte da wahrscheinlich auch noch nicht so sehr gut die Lehre von Jesus erklären, weil der ihn gerade erst getroffen hatte. Aber er hat das gemacht, was er konnte. Er hat seine Freunde eingeladen und hat Jesus mit dazu eingeladen. Mach das, was du kannst. Mach das, wo du dich wohlfühlst. Hast du ein großes Haus? Dann öffne es. Hast du einen Pool? Lade den GU und die Freunde von den GUlern zum Baden ein. Kannst du gut kochen? Lade deine Nachbarn ein. Hast du einen Weber-Grill zu Hause? Du weißt, was zu tun ist. Vielleicht sitzt du auch hier und sagst, ich kann das alles gar nicht. Ja? Ich habe keinen Grill, ich habe keinen Pool, ich gehe eigentlich bloß zur Schule oder studiere und spiele Computer. Das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, auch das kann man nutzen. Wir haben letztens hier bei Stopless Remember von der Game Church gehört. Das sind Leute, die, und es gibt Millionen von, ich sag mal in Anführungsstrichen, professionellen PC-Spielern in Deutschland, die haben ein neues Testament gedruckt, das ganz speziell für Gamer, also für PC-Spieler und andere Spieler, aufbereitet worden ist und setzen sich damit einfach auf die größten Spielemessen, die es so gibt. Da kommen 100.000 von Besuchern hin. Die haben sich nur hingesetzt, die 5.000 Bibeln dahin gelegt. Und am Ende der Zeit waren alle weg. Also nicht, weil sie geklaut wurden, sondern weil die Gamer sich die gerne mitgenommen haben. Ja? Auch das kannst du gebrauchen, um Leuten von Jesus zu erzählen. Finde deinen Platz. Danke. Finde deinen Platz im Team. Feier mit ihnen. Und lade deinen Nachbarn, Arbeitskollegen, Freunde und Kommilitonen zum Gottesdienst ein, zu Stoppers the Member, zum Winterspielplatz. Oder einfach zu Partys, wo du Leute aus der Gemeinde und aus deinem natürlichen Umfeld mit zusammenbringst. Pflege deine natürlichen Beziehungen. Bete für dein Umfeld und finde deinen Platz im Team. Und wisst ihr, vielleicht gibt es noch einen weiteren Grund, warum du denkst, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt kann, anderen Leuten von Jesus zu erzählen. Vielleicht denkst du, und ich kenne diesen Gedanken, dass in deinem Leben erst alles richtig gut laufen muss, damit das, was du sagst, glaubwürdig ist. Ich denke manchmal, dass bei mir alles perfekt laufen muss, in meinem Job, in meiner Familie, in meiner Seele, damit Leute sagen, hey, bei Till, da läuft ja alles so gut, ich will mal wissen, was es mit diesem Gott auf sich hat. Aber das stimmt überhaupt nicht. Das muss überhaupt nicht perfekt laufen. Manchmal sind es gerade die Sachen, die nicht gut laufen, an denen Gott in unserem Leben sichtbar wird. Ich kann mich heute noch gut daran erinnern, als wir in unserer damaligen Gemeinde in Heubach Julia getauft haben. Sie war Studentin und Julia war eine Mitschülerin von Jutta. Und das ist eine Freundin von meiner Frau Steffi gewesen. Und als Julia erzählt hat, kurz vor ihrer Taufe, wie sie zum Glauben gekommen ist, da kam sie auf den Tod von Juttas Mutter zu sprechen. die an Krebs gestorben war. Und ich erinnere mich heute noch daran, und ich muss es ablesen, weil mich das immer noch sehr bewegt. Jule hat damals gesagt, ich hätte Gott verflucht, wenn er mir meine Mutter genommen hätte. Aber Jutta hat weiterhin an ihn geglaubt. Jutta hatte in dem großen Leid, das sie erfahren hat, eine Hoffnung, die auf andere ausgestrahlt hat. Das hat ihren Glauben glaubwürdig gemacht. Und Julia hat dadurch zu Jesus gefunden. Und ich habe euch schon von meinem Schwager erzählt. Der war, solange ich ihn kennengelernt habe, einer der aktivsten Menschen, die ich gekannt habe. Ja? Er hat in den letzten 10 Jahren 3 super tolle Kinder großgezogen und ist immer noch dabei. Der Jüngste ist 7. Er war Diakon und Ältester in seiner Gemeinde, hat ein Haus gebaut, hat eine Motorradfahrerarbeit begonnen, hat begeistert Sport getrieben. Er hat das Technikteam in der Gemeinde mitgeleitet. Und er war ein echt aktiver Ehemann und Vater und ein richtig toller dabei. Und neben all den anderen Projekten, die er gemacht hat, hat er im Schichtdienst gearbeitet, manchmal sogar 3 Schicht. Und seit über einem Jahr geht das alles nicht mehr. Seit über einem Jahr ist er krankgeschrieben, er war in mehreren großen Kliniken und anderen Krankenhäusern, weil er wahrscheinlich unter irgendeiner entzündlichen Krankheit leidet, die man aber nicht messen kann. Aber sie führt dazu, dass er nicht mal mehr joggen kann, ohne am nächsten Tag mehr oder weniger nur im Bett liegen zu können. Nach einem Tag mit ein bisschen mehr Schmerzen oder ein bisschen mehr Anstrengung liegt er am folgenden Tag nur im Bett und es tut ihm vieles oder alles weh. Kein Arzt weiß so richtig, wie man ihm helfen kann. Und er war vor ein paar Wochen zur Kur oder zu einer Reha. Und ganz ehrlich, als 36-jähriger Familienvater 1 Jahr lang krankgeschrieben zu sein, ist keine Erfolgsgeschichte. Das ist nichts, wo man sagt, Mensch, so ein Leben möchte ich auch leben. Es ist nicht gerade sowas wie, guck dir an, was ich alles schaffe mit der Hilfe meines Gottes. Guck dir an, welchen Erfolg ich habe, was für ein tolles Haus ich habe. Und willst du nicht auch diesen Gott kennenlernen, der mich so sehr segnet? Diese Geschichte von Benny ist ganz anders. Benny sitzt in dieser Reha-Klinik und macht auf seinem Zimmer Musik. Ja, spielt so ähnliche Lieder, wie die wir gerade gesungen haben. Und das hören Leute und kommen hin und denken, ey, das ist interessant. Benny spricht mit den Leuten an seinem Tisch, spricht mit ihnen über seinen Glauben, spricht mit ihnen über Jesus, hört ihnen zu. Interessanterweise war er ganz in der Nähe von Zürich und hat dort Leute dann mit in die Gemeinde von Leo Bigger genommen, ja, von dem ihr den Vortrag gesehen habt. Und die sind da nicht hingegangen, weil sie Leo Bigger kannten oder weil sie die Gemeinde toll fanden. Aber die hatten irgendwie den Eindruck, dieser Benny, der interessiert sich für mich. Und es ist die Geschichte nicht nur von Benny, sondern es ist auch die Geschichte von einer Frau, die doch auch in dieser Klinik Patientin ist und die sich in diesen wenigen Wochen bekehrt und ein Leben mit Jesus anfängt. Weil Benny trotz seiner Krankheit, die nicht verschwunden ist und von der er nicht weiß, ob sie weggehen wird, ihr von Jesus erzählt hat. So wie er es in seiner Situation gerade konnte. Weil er gebetet hat und weil Gott ihm in diesen Momenten die Person gezeigt hat, die offen war für Jesus. Deswegen möchte ich uns einfach Mut machen, zu investieren in die natürlichen Beziehungen, die wir haben. Für die Menschen zu beten, denen wir ganz natürlich begegnen. Und unseren Platz im Team zu finden. Ich möchte mit uns beten. Lass uns aufstehen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns gefunden hast. Wir waren selber mal ohne dich unterwegs und du hast jemanden gebraucht. Irgendjemanden aus unserem Umfeld oder auch von weiter weg, der von dir erzählt hat. Und dafür möchte ich dir danken. Und du siehst auch, dass es für uns manchmal eine Herausforderung ist, von dir zu sprechen. Ich möchte dich einfach bitten, dass du uns das ins Herz gibst, dass wir einen ganz großen Glauben haben für unser Umfeld. Und dass wir mutig beten für die Menschen, denen wir tagtäglich begegnen. Dass wir andauernd beten. Aber dass wir auch wirklich Glauben haben, dass das passieren kann. Dass ein Mensch ganz besonders offen ist für dich und sich für dich entscheiden will. Bitte hilf du uns dabei. Und Jesus, mir ist das gerade so wichtig geworden, dass wir auch, ja, und ich möchte gerade für dich beten, wenn du sagst, hey, ich hab die Schwierigkeiten, ich habe die Ängste, ich habe die Herausforderungen. Jesus, wir beten darum, dass du darin sichtbar wirst in uns und dass das ein Zeugnis wird für andere. Wir brauchen dich und wir danken dir dafür, dass du uns beistehst, dass du uns versprochen hast, kurz bevor du in den Himmel gefahren bist, dass du, ja, bis ans Ende der Welt bei uns sein wirst. Dafür danken wir dir von Herzen. Amen. Lass uns stehen bleiben.